Willkommen zum Innovation Booster Podcast von Consider Funding. In diesem Podcast dreht sich alles um Förderprogramme für Innovationen in Unternehmen. Tobi, was erwartet uns in der heutigen Podcast-Folge?
Heute haben wir einen ganz spannenden Gast da, Helen von Hailey. Und heute geht es um das Thema Tod.
Genau. Das ist nämlich das Thema von Helens Unternehmen Hailey. Sie nennt das selbst auch Death Tech in Anlehnung an so Begriffe wie Fintech oder Insurtech. Bei ihnen geht es tatsächlich um Sterben, um die Vorsorge und wie ich das digitalisieren kann im Wesentlichen, oder?
Ja, so habe ich das auch verstanden. Und ich bin mal gespannt, gerade auch mit den Feedbacks, die wir auch wieder bekommen haben, von dem ein oder anderen Startup, dass wir jetzt häufig Leute hatten, die entweder nicht so im typischen Startup-Bereich sind oder schon vielleicht ein bisschen zu weit oder wie auch immer. Heute haben wir einen Gast da, wo wir sagen können, okay, das ist typisch Startup. Hat gerade die Pre-Seed-Runde abgeschlossen vor einer gewissen Zeit schon, entwickelt sich jetzt weiter, ist also noch nicht so unglaublich weit, aber ist auch nicht ganz, ganz am Anfang. Ich glaube, das kann heute sehr, sehr spannend werden.
Absolut. Und ein guter Einblick in die Frage, wie kriege ich das am Anfang finanziert? Wie falle ich mit Fördermitteln vielleicht auch mal auf die Nase? Was lerne ich daraus? Wie gehe ich weiter damit um? Und wie blicke ich vielleicht auch mittel- bis langfristig? Also lass uns reinstarten in die Folge, oder?
Lass uns reinstarten. Auf geht's.
Herzlich willkommen, Folge 4 des Podcasts Innovation Booster. Wir freuen uns, dass du heute bei uns zu Gast bist, Helen. Und damit möchte ich direkt auch das Wort an dich übergeben. Stell dich bitte kurz vor, wer bist du, wo kommst du her, was machst du?
Ja, sehr gerne. Moin, erstmal zurück. Danke für die Einladung. Genau, mein Name ist Helen. Ich habe 2021 Hailey gegründet. Hailey ist eine Plattform für Vorsorge und Nachlass. Das heißt, wir digitalisieren alles rund um Patientenverfügung, Vorsorgedokumente im Allgemeinen und beschäftigen uns aber eigentlich in der größeren Ebene mit dem Thema Tod. Also sagen eben, okay, wenn wir uns alle mehr mit dem Tod beschäftigen, haben wir die Möglichkeit, ein erfüllteres Leben im Zweifel zu leben. Genau, weil wer seine eigene Endlichkeit mitdenkt, ne, der merkt auf einmal, dass das alles hier nur einmal passiert. Ne? Ich bin nur einmal 30, ich bin nur einmal 40. Was mache ich in dieser Zeit? Wie fülle ich diesen Raum der Zeit mit sinnvollen Tätigkeiten, die zu mir passen?
Okay. Drängt sich für mich total die Frage auf, wie bist du dazu gekommen?
Ja, komisch, ne? Komisches Thema. Tatsächlich, wie es bei den meisten so ist, kommt es aus einer persönlichen Situation. Mein Vater war schwer krank, der hatte so eine krasse Herzkrankheit aus dem Nichts mit Mitte 60, war super fit vorher, war immer so unser Reiseleiter, wir sind immer viel verreist und haben viel Action zusammen gehabt und auf einmal ist er so aus dem Leben gerissen worden, das war während Corona. Das heißt, eigentlich hätte ich ihn auch gar nicht im Krankenhaus besuchen dürfen, da ich jetzt grundsätzlich manchmal, sag ich mal, nicht so regelkonform bin. Bin ich so durch die Hintertür, da wo so eine Essensausgabe war, ins Krankenhaus reingeschlichen und saß dann bei ihm im Krankenzimmer und habe auf einmal gemerkt, so als Patchwork-Kind auch noch, ne? Also wir heiraten wahnsinnig gerne unterschiedliche Frauen, unterschiedliche Kinder aus unterschiedlichen Konstellationen. Habe ich auf einmal gemerkt, krass, ist super scheiße, wenn das alles nicht geregelt ist. Wenn man in der Familie oder im Freundeskreis, wie auch immer, nicht einmal miteinander besprochen hat, wie stelle ich es mir eigentlich vor, wenn ich krank werde? Wie können wir Angehörigen eigentlich gut unterstützen? Was wünscht sich mein Vater? War mir irgendwie in diesem Moment gar nicht bewusst. Er hat Gott sei Dank alles 1A überlebt, ist fitter denn je.
Sehr gut.
Sehr schön, ne? Beste Nachricht, gleich zuerst. Ja. Und danach habe ich mich aber dran gemacht zu sagen, okay, ich muss mich irgendwie um dieses Thema kümmern. Und da kamen halt als allererstes die Vorsorgedokumente mir über den Weg gelaufen.
Sehr cool. Und was war das, was du vorher gemacht hast? Also wie können wir uns die Person Helen vorstellen?
Ja, ursprünglich komme ich eher aus dem Marketing. Ich habe 10 Jahre bei Jungformat gearbeitet in Berlin. Ich bin eigentlich Hamburgerin. Fangen wir mal damit an. Eigentlich bin ich Hamburgerin und war ein schwieriges Schulkind. Ich habe zwar irgendwie mein Abi geschafft, aber auf 5 unterschiedlichen Schulen. Und somit war für mich von vornherein klar, ich werde wahrscheinlich eher nicht studieren, weil dieses Konstrukt Schule und Theorie und ich funktionieren irgendwie nicht gut zusammen. Somit habe ich erst eine Ausbildung gemacht hier in Hamburg bei Weigert Pirus Wolf. Bin dann erstmal ins Radio gegangen, weil ich einfach wahnsinnig gerne spreche, werdet ihr noch merken. Und dann hat mich Hamburg gelangweilt und dann dachte ich, okay, ich bewerbe mich bei Radio 1, weil das mein absoluter Lieblingsradiosender in Berlin ist, und bei Jungformat. So, beide die coolsten, ja, Firmen in den Kategorien, die ich irgendwie halbwegs gut konnte. Und wer mich nimmt, der kriegt mich als erstes in Berlin. So, und Jungformat hat gleich zugeschlagen und somit war ich tatsächlich dann auch 10 Jahre dort in der Beratung, habe zum Schluss relativ große Unit gehabt für die Sparkasse. Und dann irgendwann wollte ich aber wieder zurück nach Hamburg und habe ich die Firma meines Vaters übernommen. Das Businessmodell hat nicht mehr so ganz funktioniert. Das war eine Bit-Agentur. Die haben wir dann verkauft.
Bit-Agentur im Google-Umfeld dann, oder?
Na, also mein Vater ist Fotograf für Food.
Ach, Bild.
Bild, okay, genau. Okay. Und der hat wahnsinnig viele Fotos in seinem Leben produziert und hat die dann irgendwann mal archiviert, katalogisieren lassen und sie dann zweitverwendet. Und das ging in den 90ern natürlich richtig gut, aber jetzt ist das kein Businessmodell mehr. Und somit haben wir es verkauft. Diese Agentur, also dieses Asset, ist dann in einer größeren Agentur aufgegangen. Ja, genau. Und dann war mein Vater auch schon im Krankenhaus letztendlich. Und dann kam ich zu Hailey.
Und bei Hailey, was kann man als Kunde bei euch bekommen? Was tut ihr für die Menschen?
Also letztendlich klären wir erstmal auf. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, weil die wenigsten haben Lust, sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dann bekommst du die komplette Bandbreite an Dokumenten. Also wir haben wirklich Patientenverfügung, wir haben die Sorgerechtsverfügung für alle mit minderjährigen Kindern. Apropos, habt ihr überhaupt eine Sorgerechtsverfügung? Ich weiß ja.
Jetzt erwischte mich.
ja, sowas.
Das hat mir meine Notarin vor kurzem auch gesagt, dass ich das mal machen sollte, weil das wird nur teurer mit dem Unternehmen im Hintergrund.
Die Sorgerechtsverfügung zum Beispiel, ne, ist für alle mit minderjährigen Kindern total unausweichlich, weil wenn euch und euren Partnerinnen was passiert, dann kommen die Kinder nicht automatisch zu den Großeltern oder zu den Geschwistern oder zu den besten Freunden oder einige denken auch, die würden dann zu den Paten, Tante, Onkel, wer auch immer kommen, sondern es geht dann ab ins zum Jugendamt, ne, und das Jugendamt schaut dann, Wer wird sich um die Kinder kümmern? Und in Deutschland werden im Jahr 1000 Kinder zu Vollwaisen, was jetzt auf die Gesamtbevölkerung nicht so eine große Zahl ist. Aber wenn man sich jedes einzelne Schicksal anschaut, ist es total krass. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich als Mutter denke so, oh Gott, es wäre wirklich Worst Case, ne? Aber sollte mir und meinem Mann was passieren, möchte ich, dass meine Kinder in dieser wirklich furchtbaren Situation, dass das total geklärt ist. Also von daher denke ich, eigentlich müsste so eine Sorgerechtsverfügung verpflichtend sein für Eltern mit minderjährigen Kindern. Und dann kann man die ja zum 18. Geburtstag zerreißen und sich freuen, dass man sie nicht gebraucht hat.
Okay, ich habe das verwechselt mit diesem Dokument, wo eine andere Person entscheiden darf, ob die Maschinen ausgestellt werden oder nicht.
Ah, siehst du, du meinst die Patientenverfügung. Ja,
genau.
Die ist auch super wichtig. Die hilft aber dir, ne? Also weil nur jeder darf über seine eigene, also Gesundheitsfragen darf man nur selber entscheiden. Das heißt, wenn du keine Patientenverfügung hast, kann später auch keiner sagen, okay, wir schalten jetzt die Maschinen aus. Ne? Das kannst nur du entscheiden. Das heißt, deswegen ist es wichtig, dass du es im Vorfeld machst, diesen Zettel jemandem gibst und der dann quasi in deinem Namen agieren kann. Und was du, glaube ich, eigentlich meintest, war die Vorsorgevollmacht. Die gibst du jemandem anderen und sagst, hier, guck mal, du kannst meine Bankgeschäfte erledigen, du kannst Verträge für mich kündigen, du kannst sorgen, dass es irgendwie weiter funktioniert. Genau. Ja, das sind alles total wichtige Punkte, aber die betreffen einen immer selbst. Und die Sorgerechtsverfügung, die betrifft halt deine Kinder. Und deswegen finde ich die als Eltern zumindest wahnsinnig wichtig, aber Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht sollte auch tatsächlich wirklich jeder haben, ne? Weil der Gedanke bei diesen Vorsorgedokumenten ist, dass es natürlich erstmal nicht so große Freude bringt, sich mit diesem Thema zwar auseinanderzusetzen, aber sollte mal was passieren, ne? Muss uns ja allen klar sein, die Menschen, die sich dann um uns kümmern, das sind die, die wir am meisten lieben und die uns am meisten lieben, ne? Und da sollten wir auf jeden Fall, die müssen wir irgendwie handlungsfähig machen. Wenn wir das nicht machen, haben die echt neben der Trauer ein super großes anderes Problem oder mehrere.
Jetzt sind ja, also wenn ich das richtig erinnere, wir haben es nach der Hochzeit damals, meine Frau ist Juristin, deshalb haben wir viel da gemacht und waren dazu beim Notar. Also ich glaube, dieser Schritt ist ja irgendwo in dem Prozess auch notwendig. Gibt es da nicht notwendig? Ich weiß es nicht.
Nee, also tatsächlich denken die meisten.
Ja.
Und man kann das natürlich auch beim Notar machen, aber letztendlich ist es überhaupt nicht. Du musst, also Dokumente sind unterschiedlich, ne? Also ein Testament ist natürlich irgendwie notariell zu beglaubigen, beziehungsweise auch eine Sorgerechtsverfügung, das kannst du dort auch beglaubigen lassen. Oder du schreibst alles von vorne bis hinten handschriftlich ab und unterschreibst es, Datum, Ort drauf, fertig. Dann ist es exakt genauso gültig beim Testament und bei der Sorgerechtsverfügung. Alle anderen Dokumente kannst du ausdrucken und einfach unterschreiben händisch.
Okay. Und die kriegt man bei euch? Das ist sozusagen.
Das kriegst du alles, genau, du kriegst alles. Wir haben die Generatoren dafür gebaut. Du kannst ein paar Fragen beantworten und zum Schluss generiert sich ein Fließtext mit deinen Wünschen, mit den Themen, die du ausgewählt hast. Du bestimmst bei uns auch auf der Plattform, das ist auch relativ wichtig, immer einen Bevollmächtigten oder also bis zu drei Bevollmächtigten, die sich dann darum auch kümmern. Die kriegen das auch automatisch dann in ihr Dashboard reingespeichert, weil das ist das nächste Problem, wo liegt der Kram? Mhm. Ne? Also wenn du im Krankenhaus liegst und keiner weiß, wo deine Patientenverfügung ist, hilft auch gar nichts.
Ja, genau. Ich glaube, ich weiß auf alle Fälle, was ich jetzt dann mal mache, wenn ich heute Abend irgendwann nach Hause komme oder morgen.
Ja, ich werde dich daran erinnern. Das ist also, ja.
Ich werde mich mal anmelden auf eurer Plattform und mal gucken, was da so geht.
Wenn du jetzt so die Brücke zu dem Thema Innovation schlägst, ne? Also man sagen, Thema Tod und Vorsorge auf den Tod ist ja an sich, betrifft uns Menschen, seit es uns Menschen gibt. Wo ist die Innovation? Wo ist der Zusammenhang da?
Also die Innovation ist tatsächlich die Art und Weise, wie wir es ausgestalten. Ne? Also die Möglichkeit, die Menschen alleine zu Hause auf dem Sofa sitzend innerhalb von 30 Minuten zu befähigen, ihre Dokumente zu erstellen, ohne eben so wie du es jetzt beispielsweise gemacht hast, einen Termin beim Notar, dann musst du dich irgendwie mit deinem Partner, deiner Partnerin noch abstimmen. Das sind alles so, das macht's eh keiner, ja. Also die Leute, also wenn man sich anguckt, wie viele Leute Vorsorgedokumente haben in Deutschland, so ganz exakte Zahlen gibt es nicht, aber sie schwanken immer so. Das Wenigste, was ich mal gelesen habe, waren nur 20% der deutschen Bevölkerung ab 18 haben Vorsorgedokumente. Da sieht man, dass da jetzt noch zu viele Hürden einfach sind. Und bei uns ist, wie gesagt, die Innovation zum einen, dass du es jetzt zu Hause machen kannst. Wir haben die Innovation, dass wir dieses Rollen- und Rechte-System eingebaut haben. Das heißt, wir bauen Micro-Communities auf, ne? Also in meinem Dashboard sind die Dokumente meiner Eltern, von meinem Mann, von meiner besten Freundin. Also wenn irgendjemandem was passiert, kann ich mein Handy zücken und bin jederzeit gut vorbereitet. Als Bevollmächtigter und andersrum meine Bevollmächtigten natürlich auch. Wir haben eine qualifizierte elektronische Signatur angebunden. Das heißt, du musst es im Zweifel nicht mal ausdrucken und unterschreiben und wieder hochladen, sondern kannst es einfach ohne Medienbruch bei uns alles fertigstellen.
Okay, also Rechtssicherheit, die dadurch auch entsteht,
ja,
im digitalen Raum. Das ist ja nicht immer ganz einfach herzustellen. Auffindbarkeit, wie schlagt ihr dann die Brücke, wenn beispielsweise ist wirklich der Fall, ich bin nicht ansprechbar, ich werde ärztlich versorgt. Wo finden die Ärzte die Informationen, wo es solche Dokumente gibt?
Ja, bei uns gibt es auch noch eine Notfallkarte. Die ist fürs Portemonnaie. Da wird immer reingeschaut, ne, weil die wollen deinen Personalausweis finden und natürlich auch deine Krankenkassenkarte. Das muss ja irgendwie abgerechnet werden, der Spaß. Und darüber kommen die Leute auch, oder Ärzte, Sanitäter, wer auch immer, auch an die Daten. Dann haben wir einen QR-Code drauf für die Sanitäter oder einen Code, den kann man auf der Plattform eingeben für die Ärzte im Krankenhaus.
Ich erinnere mich noch, ich habe ja damals mit einem Co-Founder, mit dem Roman, den Antrag geschrieben. Mhm. Ein ganz großes Thema war damals noch diese Bestätigung. Wie stelle ich sicher, dass jetzt nicht einfach einer von den Bevollmächtigten herkommt und sagt, ja, die Helen ist tot. Ich hätte gerne jetzt mal den Zugriff auf alles.
Okay. Ich nehme alles.
Wie geht das? Aber wie kann man sich das vorstellen, diese Sicherheitskomponente dabei?
Also, das betrifft ja jetzt die Vorsorgedokumente nicht so unbedingt, ne? Weil also die Patientenverfügung, da lebst du ja noch. Bei der Vorsorgevollmacht lebst du auch noch. Also das sind ja alles Dokumente, die befähigen oder die Bevollmächtigten, sich um dich zu kümmern, wenn du es nicht mehr kannst, ne? Aber noch am Leben bist. So, das, was du, glaube ich, ansprichst, betrifft das Testament oder?
Ich glaube ja. Ja,
das genau.
War also Testament gedacht.
Genau, die Testamentseröffnung, die kann man tatsächlich nicht so wirklich digitalisieren. Das ist natürlich immer noch so, dass du dann den Totenschein brauchst. Und Das kommt aber hoffentlich irgendwann mal, dass wir auch diesen Prozess ein bisschen digitalisiert kriegen, weil ich weiß nicht, habt ihr schon mal eine Erbschaft gehabt oder irgendwas?
Noch nicht.
Gott sei Dank noch nicht.
Viele Filme gesehen.
Ja, genau. Es ist wirklich noch wahnsinnig bürokratisch alles, ne?
Ja, wir können so umgekehrt den Prozess Firma gründen, der beinhaltet dann ja auch immer den Schritt zum Notar und man sich auch denkt, das könnte ja vielleicht in absehbarer Zeit auch einfacher erfolgen, auch bei großen Änderungen. Sag mal, Helen, so die Finanzierung all dieser Entwicklungen, weil das, so wie du das beschreibst, steckt da ja viel Entwicklungsaufwand dahinter. Wie habt ihr euch dem genähert? Wie habt ihr das geschafft?
Ja, also da steckt wirklich relativ viel Entwicklungsleistung drin. Wir haben erst gestartet mit so Prototypen. Die ersten Prototypen haben wir auch noch selbst gebaut, bis wir dann quasi auch Fremdkapital einsammeln konnten. Mhm. Genau, und dann sind wir tatsächlich gleich ins Fundraising gegangen. Also wir haben Fremdkapital von Business Angel eingesammelt, haben gestartet mit Bestattern, lustigerweise. Die konnten das Thema als allererstes gleich fühlen.
Ja, ja, ja.
Im Gegensatz zu anderen Investoren, die auch erstmal meinten so, oh Gott, nee, tot, habe ich gar keinen Bock, mich mit auseinanderzusetzen. Das hat sich aber in den letzten Jahren wirklich krass verändert. Also wahrscheinlich irgendwie Corona, denke ich, und auch der Krieg vor der eigenen Haustür haben so ein bisschen das Mindset verändert, auch bei den Investoren, bei den Business Angels, dass sie sich immer mehr für unser Thema interessieren. Und genau, wir haben letztes Jahr dann unsere Pre-Seed abgeschlossen und das ganze Geld ist eigentlich in die Entwicklung, ins Produkt reingegangen.
Ja, wie viele Investoren habt ihr an Bord geholt?
Oh, ich glaube, wir sind 16.
Oh. Ja.
Ja.
Okay, wie managt ihr das? So von Investoren Relations, habt ihr so einen Pool gebildet? Oder?
Ja, genau. Wir haben zwei Pools und aber auch vor allen Dingen zwei Hauptinvestoren oder beziehungsweise einen Hauptinvestoren und noch einen, der auch relativ große Investitionen gemacht hat. Angels ziehen ja auch gerne mal kleinere Tickets, aber wir haben wirklich tatsächlich zwei, die größere gezogen haben. Und mit denen haben wir regelmäßige Status-Calls. Wir besprechen mit denen tatsächlich auch, die helfen uns, unterstützen uns auch inhaltlich. Das ist echt cool, gerade bei Business Angels, wenn sie mitarbeiten. Ne? Also viele tun es dann ja auch nicht. Aber die nehmen ihren zweiten Flügel tatsächlich sehr ernst. Sie haben nicht nur Cash reingeworfen, sondern unterstützen uns mit deren Expertise. Und das ist tatsächlich sehr viel wert. Ne? Also die nehme ich auch super gerne an.
Großartig.
Ja.
Und das Thema Fördermittel, welche Rolle spielte das bis jetzt für euch?
Ja, also gestartet haben wir natürlich auch. Hier in Hamburg gibt es ja auch wo die Gehälter von den Gründern gefördert werden. InnoFounder oder irgendwie sowas. Ne? Also das habe ich alles versucht, alleine hinzukriegen und bin kläglich gescheitert. Das hat mir am Anfang wahnsinnig viel Nerven und Zeit und also sowieso bei uns intern wahnsinnig viele Ressourcen gekostet, sodass wir erstmal das Thema Förderung ad acta gelegt hatten, weil ich gesagt habe, so okay, ich krieg's nicht und krieg's alleine auch nicht hin. Also erstmal so losmarschieren.
Das war dann 21, also.
Das war 21, genau. Da kannten wir uns noch nicht, leider.
Ja. Und da hast du mit IFB in Hamburg wahrscheinlich gesprochen auch?
Ja.
Oder?
Ja, genau. Auf jeden Fall. Haben wir aber nicht gekriegt, weil parallel ein anderes Startup, was ich auch im weitesten Sinne mit, die hatten irgendwie so einen Webshop für Bestattung, also Särge, konntest Blumengestecke, also bestellen. Im Prinzip würde ich sagen, hat es nicht viel mit uns zu tun, aber weil Tod auf beiden Startups irgendwie, da wir beide so gelabelt waren, wurden wir dann irgendwie nicht gefördert. Die anderen waren vorher dran und wahrscheinlich habe ich mich auch zu dumm angestellt, ehrlicherweise. Ich finde, Förderung ist wirklich auch ein komplexes Thema, da muss man sich ein bisschen mit auskennen. Und das nächste Mal sind wir tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie wir zueinander gekommen sind, aber das nächste Thema war dann mit euch dann zusammen. Dann haben wir ja die Forschungszulage. Heißt doch so, ja, genau, ja, ich bin ja immer schlecht mit Namen. zusammen gemacht. Und das hat dann ja wunderbar funktioniert, weil wir euch an Bord hatten und ihr euch einfach damit auskennt im Gegensatz zu uns.
Ich glaube, wir sind zusammengekommen, weil uns ein gemeinsamer Berater, den wir hatten, empfohlen hat.
Ah,
mit dem haben wir zusammengearbeitet und ich glaube, ihr auch. Und dann hat er irgendwann gesagt, als ihr über Finanzierungsthemen gesprochen habt, sprecht doch mal mit denen.
Ja.
Und dann, ich weiß nicht, ich glaube, ihr beide habt zuerst miteinander gesprochen. Entweder Roman. Ihr beide oder du mit Roman.
Roman, ja.
Und dann müsste das irgendwie sich so nach und nach ergeben haben, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, hat auch 1A funktioniert.
Ja. Ja, also ich kann mich noch erinnern, das Gespräch mit Roman war sehr auf den, also ist ja sehr, ich bin das sehr analytisch empfunden, sehr klar auf den Punkt, klare Vorstellungen, was er braucht, was er möchte. Und ich saß damals, glaube ich, ich habe eine Woche aus Österreich gearbeitet bei meinen Eltern. Mhm. Ich habe so richtig das Bild vor Augen, wo ich am Schreibtisch und das Gespräch mit ihm führe. Genau, so sind wir da zusammengekommen. Aber wenn wir nochmal kurz einen Schritt zurückgehen, das heißt, ihr habt im Grunde am Anfang im Zusammenhang mit der Gründung das Thema Förderung euch angeschaut, ihr habt das probiert. Kannst du sagen, wie viel Arbeit du damals in dieses Thema ungefähr gesteckt hast?
Oh, also relativ viel, weil das natürlich eigentlich ganz naheliegend ist für Startups zu sagen, okay, also wir wollen jetzt irgendwie starten und müssen uns in irgendeiner Form als allererstes finanzieren. Und das erste Geld ist halt unheimlich schwer von Investoren zu bekommen, wenn noch gar nichts da ist. Ne? Da braucht man echt viel Fantasie. Und die kriegt man gerne mal durch einen persönlichen Kontakt, ne? Wenn man dann die Vision auch vorstellen kann. Aber das war zu Corona-Zeit ja gar nicht möglich. Mhm. Und somit haben wir uns tatsächlich am Anfang wahnsinnig viel mit Förderung auseinandergesetzt.
Und häufig ist es ja auch so, dass die Beschäftigung mit Förderung erfordert dann ja, dass man seine Idee klar beschreibt, einen Businessplan erarbeitet, mit Zahlen belegt, sofern es das noch nicht gegeben hat. Hat das für dich einen positiven Einfluss auf den weiteren Weg dann zumindest gehabt, diese Klarheit reinzukriegen?
Ja, total. Also das hilft natürlich, weil du dich dann nochmal selbst ein bisschen challengen musst, ne? Weil am Anfang sprühst du so voller Freude über deine wahnsinnig gute Idee und denkst, na, das wird ja auf jeden Fall was. Aber wenn man dann erstmal anfängt, das alles nochmal durchzurechnen, gerade am Anfang, ne, um zu gucken, okay, womit verdienen wir denn jetzt eigentlich Geld? Und also das hat auf jeden Fall sehr geholfen. Auch die Strukturen tatsächlich, die man da so ein bisschen an die Hand bekommt, um das offen zu legen. Also das war im Übrigen auch bei euch nochmal, weil wir haben das ja gemeinsam, also Roman und ihr habt das ja gemeinsam erarbeitet. Und auch da hat es uns total geholfen. Die Fragen, die gestellt werden, tun schon manchmal ganz gut, so einen Blick von außen nochmal aufs eigene.
Ja, Fördermittel sind ja auch immer so fies in dem Kontext. Normalerweise, wenn ich Geld haben will, muss ich ja immer begründen, warum Dinge funktionieren. Und bei Fördermitteln muss ich auf einmal umdenken und begründen, warum Dinge nicht funktionieren könnten auf technischer Ebene.
Stimmt.
Und das ist eine echt fiese Frage, weil gerade Unternehmer, die sind immer dazu gepolt zu sagen, ja, das funktioniert auf jeden Fall, weil. Und dann aber diese andere Denke reinzubekommen, die ist auch aus technischer Risikosicht häufig gar nicht blöd, sich da zumindest hier und dort mal ein paar Gedanken zu machen, habe ich in der Vergangenheit immer wieder so mal die Erfahrung gemacht.
Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut, weil du musst als Unternehmer, als Gründer musst du ja schon auch grundsätzlich davon überzeugt sein, dass es funktioniert. Und wenn du stets deinen Fokus auf Risiken legst, dann kannst du es natürlich auch irgendwie gleich, weil dann fehlt dir irgendwie so ein bisschen der Antrieb. Ne? Aber trotzdem ist es gut, die andere Perspektive zu haben. Ne? Zumindest mal so auf einem Sprint sich mal die Zeit zu nehmen, zu sagen, okay, wo liegen denn, was sind denn die möglichen Stolpersteine? So, was könnte uns denn jetzt gefährlich werden?
Ja, man macht sich ja nicht nur über die Risiken Gedanken, sondern auch über Mitigationsmaßnahmen, wie man die dann lindern kann.
Ja.
Und man hat ja für das meiste dann trotzdem irgendwo einen Plan.
Mhm.
Und dann, ich glaube, man sollte sich schon Gedanken drüber machen, aber sich davon auf keinen Fall verrückt machen lassen. Das bringt dann gar nichts.
Ja.
Also 21 versucht, nicht erfolgreich gewesen, aber zumindest auch Vorteile draus gezogen, ein bisschen Klarheit in die Struktur reingebracht. Dann offenbar Investorengelder bekommen und Fördermittel dann auch ein bisschen offenbar aus dem Fokus gerutscht. Dann brauchen wir vielleicht auch jetzt erstmal nicht. Wie ist es dann dazu gekommen, dass Sie wieder auf die Tagesordnung gekommen sind bei euch?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass ich in Hamburg zumindest in einigen Startup-Netzwerken unterwegs bin und sowieso immer viel rumhöre und gucke, wie die anderen, was die anderen so treiben. Und da habe ich schon durchaus auch mitbekommen, dass viele in diesem Förderungsbereich aktiv sind und denen das viel leichter fällt, irgendwie an Kapital zu kommen und durch Unterstützung zu bekommen. Ne?
Ja. Also das ist ein leichter Feld, Fördermittel zu kriegen oder durch Fördermittel dann auch anderes Kapital zusätzlich noch zu kriegen?
Nee, anderes Kapital haben die anderen nicht so gut hingekriegt.
Okay. Also da wart ihr besonders gut. Ja,
nein, aber was heißt besonders gut, würde ich jetzt auch nicht sagen. Wir haben ja auch keine riesen Pre-Seed gehabt, wie jetzt vielleicht andere. Es waren ja nicht mehrere Millionen oder sowas, aber ist uns auf jeden Fall schon auch leichter gefallen, am Anfang an Fremdkapital zu kommen. Ich glaube eben, weil unser Thema einen relativ großen gesellschaftlichen Impact hat. So mehr als jetzt eine neue Unterhosenmarke oder ein Kaugummi. Ne? Also von daher, das hat uns irgendwie geholfen. Aber es haben sich durchaus in meinem Umfeld viele mehr mit Förderung von vornherein auseinandergesetzt, haben sich schneller Unterstützung gesucht. Also ich muss vielleicht dazu auch sagen, als wir gegründet haben, 21, kamen aus einmal aus allen Löchern, aus allen Ecken und Enden irgendwelche Berater und wollten uns irgendwelche Beratungsleistungen verkaufen. Und ich dachte, oh, es hört sich alles total gut an. Ach, und du hast so ein tolles Investorennetzwerk. Ach, toll. Und hier nochmal 6.000 Euro und da nochmal ein bisschen Geld. Und irgendwann dachte ich so, oh Gott, ich gebe jetzt hier ständig Geld für irgendwelche externen Berater aus, die mir gar nichts bringen. Also die haben mir wirklich exakt 0,nix gebracht. Und deswegen bin ich halt erstmal wirklich auf die Bremse getreten und habe gesagt so, nee, ich mache das jetzt erstmal doch alles wieder alleine. Irgendwie hat mich auf jeden Fall zumindest misstrauisch gemacht. Also das, was alles so auf einen zukommt, wenn man gerade frisch gegründet hat, an, wie gesagt, vermeintlich gut gemeinten Ratschlägen und vermeintlich gut gemeinten Beratern, ist schon erstaunlich. Genau, und deswegen sind wir, glaube ich, auch erst wieder nach der Finanzierungsrunde, 2 Jahre später, haben wir das Thema erst wieder aufs Tableau genommen. Im Nachhinein hätte ich es wahrscheinlich wieder ein bisschen früher machen können, aber hinterher ist man immer schlauer. Ne?
Was hat dich denn am Schluss dazu bewegt, zu sagen, okay, jetzt kommt der nächste Berater da an und will mir was verkaufen und dann trotzdem zu sagen, ja, ich mache das und ich gehe den Weg?
Du meinst, warum ich bei euch wieder eingeschlagen habe? Naja, also ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, aber ich weiß, dass ihr wahnsinnig faire Konditionen habt und auch sehr erfolgsbasierende Konditionen. Und das hat mich einfach überzeugt, weil wenn ihr auf eure Leistung, auf eure Erfolgsleistung quasi basierend berechnet, dann seid ihr ja auch entsprechend klar in der Vorstellung, was ihr alles schafft und was ihr nicht schafft. So. Und das hat mich dann letztendlich überzeugt, zu sagen, okay, die sind überzeugt von sich, dann werden die das wohl auch hinkriegen.
Und die Entscheidung, da externe Hilfe in Anspruch zu nehmen, also ich glaube, ihr hattet ja auch wirklich gezielt dann danach gesucht, so, wer könnte uns da unterstützen? Würdest du sagen, lag das vor allem daran, dass ihr es am Anfang selbst probiert habt und es nicht geklappt hat? Oder haben andere Gründe da auch noch dazu geführt, zu sagen, jetzt greife ich auf externe Unterstützung zurück?
Nee, also das ist tatsächlich, wenn ich merke, dass ich etwas nicht kann, dann gebe ich es gerne ab. So. Also bevor ich mich nochmal im Kreis drehe und nochmal viele, viele Stunden investiere, nur um es selber zu machen, da bin ich Gott sei Dank inzwischen relativ klar und weiß, da gibt es andere, die es besser können. Und ehrlich gesagt haben wir die Ressourcen intern auch gar nicht. Ne? Also so eine Förderung bedeutet ja sowieso schon, also es ist ja nicht so, dass wir uns zurückgelehnt haben und nichts gemacht haben. Es ist ja trotzdem viel Zuarbeit und schon auch, ist ja ein Thema. Und es muss ja erarbeitet werden, weil nur wir kennen unser Produkt gut und nur wir können einschätzen, wo die Innovation liegt, wo die Risiken liegen etc. Aber so das Drumherum, das war mir schon klar, dass andere besser können als ich.
Was schätzt du, wie viel Zeit ihr da noch mit reingesteckt habt, so mit unserer Unterstützung zusammen?
Oh, das kann ich dadurch, dass Roman das gemacht hat, kann ich das ganz schwer einschätzen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass er schon auch Zeit dafür gebraucht hat. Und ich weiß aber auch, also das auch ein bisschen so geht auch ein bisschen auf die Frage, die du mir vorhin gestellt hast. Ich weiß aber auch, dass ihm das auch tatsächlich geholfen hat, nochmal sich mit dem Produkt so auseinanderzusetzen. Also
guck mal, haben wir neben der Fördermittelberatung unbewusst noch die Technologieberatung gemacht, Christopher. Vielleicht sollten wir es aufs Angebot mit draufschreiben. Dann haben wir eine längere Liste an Leistungen für den gleichen Preis.
Okay, ja. Also ihr habt ja von dem Instrument Forschungszulage dann profitieren können. Und im Grunde hättet ihr vor 5, 6 Jahren gegründet, wäre das gar nicht möglich gewesen. Ne? Weil dieses Instrument gibt es erst seit 2020. Also die Möglichkeit, rückwirkend Fördermittel in Anspruch zu nehmen, gibt es im Grunde erst seit 2020 in Deutschland, ne, mit der Einführung dieser steuerlichen Forschungszulage, die als Steuergesetz ausgestaltet dann die Chance bietet, bis zu 4 Jahre rückwirkend Kosten geltend zu machen und sich davon 25%, vor allem der Personalkosten, dann wiederzuholen. Ne. Und das ist die mit 25% noch limitierte Gelegenheit. Ist gerade ausgebaut worden auf 35%. Also wer das jetzt für die nächsten Jahre nutzt, da kann dann noch deutlich mehr davon profitieren.
Ja, und wir können das doch auch in den nächsten Jahren weiter, immer weitermachen, oder? Das ist ja jetzt nur einmal rückwirkend und dann
absolut.
Ist halt bald 24 dran.
Genau. Wobei wir müssen aufpassen. Nach vorne gerichtet gibt es häufig auch Förderprogramme, die sind lukrativer noch als die Forschungszulage.
Ah, okay.
Also man kann die Forschungszulage auch gut nach vorne machen. Es gibt auch viele Berater, die das empfehlen und wir können das gerne auch machen.
Mhm.
Aber bei anderen Förderprogrammen habe ich ein bisschen mehr Aufwand in Teilen, habe vielleicht ein bisschen mehr Risiko. Wenn ich die aber bekomme, kriege ich deutlich mehr Geld pro Euro Kosten, den ich aufzeigen kann.
Ah, okay.
Wo ich bei der Forschungszulage aktuell, wenn wir es jetzt nach vorne machen würden, kriege ich vielleicht ungefähr 40 Cent pro Euro Arbeitnehmer brutto.
Mhm.
Weil ich mit Lohnnebenkosten so, egal. Wenn ich aber beispielsweise auf ein anderes Förderprogramm gehe, ob das ZIM ist, KMU Innovativ, whatever, dann kann ich da bis zu 80% und nicht 80%, weil in der Regel sind die Förderquoten auch irgendwo zwischen 45% und 50%. Da sagt man im ersten Schritt, hey, das ist ja gar nicht so weit auseinander. Aber ich kann andere Kosten als Lohnnebenkosten mit ansetzen.
Hm.
Bei der Forschungszulage habe ich ja in Anführungsstrichen nur die 22% oder 23% Arbeitgeberanteile zu Sozialversicherungen. Und dort kann ich noch andere Lohnnebenkosten ansetzen, sodass ich auf Lohnnebenkosten auf einmal von, I don't know, 60-70% komme.
Mhm.
Und dann sind die 50% Förderquote, also Anteil Geld von dem, was ich an den Kosten wiederbekomme, auf einmal deutlich mehr. Das heißt, andere Programme nach vorne sind häufig lukrativer, aber die Chance, die zu bekommen, ist ein bisschen niedriger.
Okay,
aber wenn man den ROI rechnet, lohnt sich das häufig mehr, da auf andere Programme nochmal zu setzen. Also da müssen wir nochmal in die Analyse gehen, was bei euch am besten passt.
Jetzt, ich frag wie eine Freundin, wie wäre das denn, wenn man quasi andere Programme nimmt, dort abgelehnt wird, könnte man dann rückwirkend nochmal die Forschungszulage?
Absolut, ja.
Also dann sind wir doch auf der sicheren Seite.
Die Forschungszulage ist für sowas ein super Fallback-Instrument.
Ja, nein. Stark.
Genau,
ist aber im Grunde schön herausgearbeitet gerade, die Empfehlung, das so zu handhaben.
Ja.
Wie würdest du das bei euch einschätzen? Also jetzt, wenn man an so zukünftige, also Fördermittel, die noch bevorstehende Vorhaben fördern, Tobi hat das ja gerade schön ausgeführt, dass man da sehr lukrative Konditionen bekommen kann. Eine Voraussetzung ist aber, eine Klarheit und eine Art Roadmap auch zu haben für die nächsten Jahre, was auf der Innovationsseite alles ansteht. Wie sieht die bei euch aus, soweit du da darüber erzählen kannst und möchtest?
Ja, also jetzt gerade zum Beispiel bauen wir an dem Erbsimulator, ist auch ein ziemlich abgetrenntes System von dem Rest sozusagen. Also ich glaube, das ist ja auch immer wichtig für
eigenständiges
Förderung,
Vorhaben,
ne? Dass man,
ja.
Genau, sehr schön. Ich kann solche Sachen nicht formulieren. Dafür brauche ich euch. So, genau. Also wir haben unterschiedliche eigenständige Vorhaben. Also wie gesagt, jetzt gerade kümmern wir uns ganz klar um das Thema Erbschaft.
Mhm.
Auch wie man das optimieren, wie man es simulieren kann, wie man das innerhalb des Familienkonstrukts rechtlich ordentlich aufbaut. Und danach, also wenn wir schon so weit in die Zukunft gucken wollen, möchten wir uns diesem ganzen Thema digitale Assets widmen. Wie vererbt man die eigentlich? Wie vererbt man Krypto-Wallets? Ja?
Ach, hör auf.
Ja, naja, ist ja auch ein total wichtiges Thema.
Ja,
und ich
voll.
Saß letztens in einer relativ großen Bank hier in Hamburg, die wiederum auch als Testamentsvollstrecker arbeiten für ihre Kunden. Und die erzählten mir auch, sobald ein digitales Asset im Testament steht, ducken sich immer alle weg, so, wie vererben wir denn das? Wie machen wir denn das jetzt? Wie kommen wir da überhaupt ran? So, wie funktioniert denn überhaupt ein Krypto-Wallet? Wie vererbt man NFTs? Wie funktioniert das so? Und das ist dann auf jeden Fall das nächste große Thema bei uns auf der Roadmap, das wir gerne angehen möchten.
Kurz zu dem Erbschaftssimulator. Wie nahe kommt ihr da dem Thema Steuerberatung?
Ja, also wir distanzieren uns natürlich ganz klar von der Steuerberatung. Das ist ja wohl vollkommen klar. Aber wir geben natürlich trotzdem aus, welche Erbschaftssteuer in welcher Konstellation anfällt.
Würde, ja,
genau.
Ja, ja.
Ich meine, das ist relativ halbwegs einfache Mathematik.
Ja.
Ne? Also weil je nach Beziehung hast du unterschiedliche Freibeträge und unterschiedliche Steuersätze. Und dann kriegt man das mit einfacher Mathematik ausgeworfen, aber wir sind natürlich keine Steuerberater, hast du natürlich vollkommen recht.
Sehr, sehr spannend. Und wenn ich so auf euer Thema drauf gucke, es hat bei mir eine Sache total resoniert, die ich aber bei euch bisher noch nicht gesehen habe, die ich mir aber super gut vorstellen kann.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Da würde mich mal interessieren, ob ihr in so einer Richtung auch denkt.
Ja.
Ich bin begeistert von dem Buch The Big Five of Life von John Strelacki. Und ich binde das immer wieder an vielen Stellen ein. Und der hat ja dieses Konzept, dass er sagt, okay, wenn ich am Ende meines Lebens durch ein Museum durchlaufe, wo jeder Tag meines Lebens dokumentiert ist und ich die ganze Zeit griesgrämig war und ich vorher gesagt habe, hey, ich will aber eigentlich ein fröhlicher Mensch sein, dann ist am Schluss so ein griesgrämiger Mensch drin.
Ja.
Und diese Themen da zu überlegen und runterzubrechen, keine Ahnung, was sind diese, in dem Buch wird dann von diesem Big Five of Life gesprochen, die ich mir überlege, wo ich sage, okay, mein Leben soll im Rahmen dieser Leitplanken ungefähr stattfinden und so weiter. Also diese, ich sag mal, im Oberbegriff Persönlichkeitsentwicklungen, sodass, wenn ich dann irgendwann mal dem Tod ins Auge schaue, als glückliche Person sterben kann. Denkt ihr sowas auch mit oder ist das irgendwie was, wo ihr sagt, okay, vielleicht in 10 Jahren mal, aber wer weiß, was da kommt?
Ja, also es ist total schön, dass du das sagst, weil das ist auch echt ein Thema, was mich herumtreibt und weswegen ich auch dieses ganze Thema inhaltlich vorantreiben möchte. Wir haben gestartet mit einer Bucketlist, die ist bei uns auch auf der Seite drauf, heißt Wünsche bei uns, weil wir auch relativ viele alte Kunden haben. Das wird nur nicht so richtig angenommen. Also ich glaube, das müssten wir wahrscheinlich in der nächsten Ausbaustufe nochmal konkretisieren. Aber wir merken halt, dass das Interesse gerade eher da ist, so organisatorisches im Sinne von Patientenverfügung, check, Vorsorgevollmacht, check, das alles abzuhaken. Ja. Aber was du sagst, ist trotzdem total richtig, weil das auch so ein bisschen das aufnimmt, was ich eingangs gesagt habe. Also wir glauben eben, dass das Mitdenken der eigenen Endlichkeit eben auch nur den Raum schaffen kann, genau so zu denken, zu sagen, okay, wie gestalte ich mein Leben, das sind ja, glaube ich, so Museumstage, die da gemeint
werden. Ich habe das Buch auch gelesen.
Ja, nee, habe ich nicht, weil ich leider total, also ich bin der langsamste oder die langsamste Leserin auf der Welt. Ich buchstabiere eher. Und ich schlafe immer ein, wenn ich versuche, Bücher zu lesen. Deswegen habe ich mit relativ wenig Erfolg immer Bücher vor meiner Nase liegen und komme aber nie zum Ende.
Ist bei mir das Gleiche. Ich habe Audible für mich entdeckt. Ah, ja, da kann man das schön in zweifacher Geschwindigkeit hören. Da schläft man auch nicht ein. Und man kann richtig schön viel neues Wissen konsumieren und an den relevanten Stellen langsamer stellen.
Ja, sehr gut. Ja, guter Tipp. Aber trotzdem, das Thema beschäftigt mich auch total. Ich glaube aber, das ist eher wahrscheinlich, also die Bucketlist, habe ich zumindest gerade das Gefühl, wird wahrscheinlich nicht das richtige Tool sein, obwohl es eigentlich cool ist. Da kannst du auch Leute zu einladen. Also ich kann jetzt meine beste Freundin einladen und sagen, komm, wir sind doch beide Libertines-Fans. Ich will mit dir in Paris zu den Libertines nächstes Jahr. Dann kommt dann ein Datum rein und dann teile ich das mit ihr. Dann kriegt sie eine Push-Nachricht hier, Helen will mit dir zum Konzert. Und dann haben wir einen Timer auf unserer Plattform, der die Tage runterzählt. Also hey, hier, du musst dich aber auch wirklich drum kümmern, wenn du das mit ihr machen willst. Ne? Buch mal die Flüge oder Zug oder Hotelzimmer, whatsoever. Aber ich glaube eher tatsächlich, dass dieses Thema ein Aufklärungsthema ist. Also so, dass wir jetzt in diesem Podcast darüber sprechen oder dass ich auf unterschiedliche Bühnen eingeladen werde oder in irgendwelche Fernsehmagazine, dass ich eher, also das ist eher, glaube ich, so ein Thema, dass ich das so in die Gesellschaft reingebe und kommuniziere, damit die Leute sich wirklich damit auseinandersetzen, weil wir es einfach wirklich total verlernt haben. Oder habt ihr mit euren Familien, Freunden schon mal über den Tod gesprochen, so was ist wenn und
regelmäßig tatsächlich,
ja?
Weil ich eben dieses Buch so genial finde.
Okay.
Und es ist tatsächlich bei uns so, wenn bei uns eine neue Person anfängt zu arbeiten, im Bewerbungsgespräch sage ich, ey, pass auf, wenn du bei uns anfängst, frage ich dich nach deinem Big Five of Life, mach dir Gedanken darüber. Und das ist echt spannend, was da an vielen Stellen dann zurückkommt. Also teilweise dann, ja, ich habe viele Abende mit Weißwein und meinem Mann verbracht oder so, um das rauszufinden. Und das ist total geil. Und ich habe auch mit meiner Frau habe ich das auch. Wir haben jetzt seit über 2 Monaten ihre Big Five of Life nach und nach immer weiter konkretisiert.
Naja.
Und was für mich echt erschreckend war an vielen Stellen war, gerade so bei den Leuten, die so zwischen 35 und 45 sind, die sagen, ja, ich habe ja jetzt alles. Ich habe einen Ehepartner, ich habe ein Haus, ich habe ein Kind, ich habe einen Vorgarten, ich habe vielleicht einen Hund. Ich habe ja alles erreicht, was ich will.
Dein Museum ist voll.
Du hast doch das halbe Leben vor dir. Überleg dir mal, was du noch machen willst. Das wäre sonst echt schade. Und aber da auch zu sagen, okay, wir können das irgendwie weiterentwickeln,
ja. Das
ist total genial. Das ist auch für Unternehmer echt spannend. Weil ich habe das jetzt mit einer Person, da kommen teilweise komplette Ziele, wo ich sage, ey, wie weird ist das auf den ersten Blick? Mhm. Aber wenn man darüber nachdenkt, ey, echt cool. Vor allem auch, was wir als Unternehmer dazu tun können. Ich habe einen Mitarbeiter, der hat gesagt, der will irgendwann mal in die Arktis gehen auf eine Expedition.
Okay. Ja, ey,
wie genial. Mhm. Und dann, keine Ahnung, wie man das umsetzen kann. Vielleicht ist das ein Förderprojekt dort. Aber ich habe ihm auch gesagt, hey, wenn du es machen willst, dann mach das. Und
du willst doch eigentlich mitgehen.
Ja, vielleicht würde ich auch mitgehen. Aber, keine Ahnung, der wird danach immer wieder einen Platz bei uns haben.
Ja.
Oder ein anderer hat gesagt, ey, er würde am liebsten mal so eine Hütte in den Alpen bewirtschaften. Ich sage, ey, auch cool. Hat erstmal nichts mit unserem Business zu tun, aber ey, wenn wir irgendwann das nötige Kleingeld dafür haben, ja, vielleicht holen wir uns dann als Consider-It eine Hütte in den Bergen, die wir als Business-Retreat nutzen, die Person da bewirtschaftet. Und wenn man diese Ziele kennt, dann kann man damit unterstützen. Aber den Weg gehen müssen die Leute selbst und sie müssen sich das auch selbst überlegen. Deswegen ist das ein echt wichtiges Thema, wo es auch Spaß machen kann, sich darüber Gedanken zu machen, weil man auf einmal über Träume auch spricht.
Mhm. Ja, und da ist auch wieder gut, die Endlichkeit mitzudenken, weil je nachdem, wie alt man ist, ne, also so eine Schorschis Skistadel gründest du ja jetzt nicht mit 65, ne?
Valid point.
So, oder in die Antarktis reist du auch nicht mit 70. Das musst du irgendwie in dein Zeitfenster reinkriegen, in dem es irgendwie gut auch reinpasst, ne? Also von
und
daher.
Mit 70 wird man dann US-Präsident.
Ja, genau.
Aber lass uns vielleicht nochmal zurückkommen auf das Thema Fördermittel. Jetzt habt ihr ja da eine Erfahrung gemacht, die positiv war, oder? Also, oder wie würdest du sie insgesamt beschreiben?
Ja, ich würde sie auf jeden Fall sehr positiv beschreiben. Sie war ja erfolgreich.
Ja. Wie würdest du die, also, du hast sie nicht in vorderster Front intensiv begleitet, sondern Roman hat, glaube ich, die Zusammenarbeit mit uns in erster Linie gestaltet.
Ja.
Was hast du davon mitgekriegt? Wie lief das ab? Und wie viel Aufwand ist dann bei euch letzten Endes dabei übrig geblieben?
Oh, also wie gesagt, also du hast ja gerade schon so schön selber gesagt, ich war jetzt nicht in erster Front mit dabei. Also er war schon in Teilen beschäftigt, aber wie sehr, wir sitzen ja auch nicht zusammen in einem Büro, ne? Also er sitzt in Berlin, ich bin in Hamburg. Also er hat sich intensiv damit beschäftigt, weiß ich, aber ob das jetzt 30% seiner Zeit oder 10% seiner Zeit war, kann ich leider ganz schwer einschätzen.
Und manchmal kriegt man ja so, ich weiß nicht, wir haben das bei uns im Geschäftsleitungsmeeting auch, dass wir so, wir nennen das nicht Highlights und Lowlights oder so What Keeps You Up at Night drüber sprechen. Gibt es da Punkte, wo er gesagt hat, wo er explizit über das Thema gemeckert hat oder wo er gesagt hat, hey, da läuft gerade was richtig gut?
Nö, also, aber du hast ihn ja zumindest auch ein bisschen kennengelernt. Er ist halt auch ein wahnsinnig analytischer Typ, wie du gerade auch schon selbst so schön gesagt hast. Also wir sind auch beide sehr unterschiedlich. Ja. Also ich bin nämlich gar nicht analytisch. Und ich glaube, der hat das einfach wirklich, also für ihn funktionieren solche Aufgaben auch. Ne? Mit mir hättet ihr auch wirklich gar keine Freude gehabt, weil dann hättet ihr wahrscheinlich die Aufgaben nicht ordentlich sauber zurückgekriegt, weil ich dann doch auch zu viele, ja, zu impulsiv manchmal bin.
Ja, das ist ja auch das Schöne. Wir machen ja einen Workshop und wir schreiben das ja an vielen Stellen für euch und dann geht's ins Sparring und wir schleifen das so, dass dann danach für beide Parteien passt.
Ja,
das heißt,
genau.
Wir hätten dich, glaube ich, auch eingefangen bekommen.
Ja, das können wir ja beim nächsten Mal ausprobieren und dann können wir danach im Podcast besprechen, wie gut unsere Zusammenarbeit dann war. Aber er hat es auf jeden Fall, also er hat sich nicht weder beschwert, noch dass er morgens feiernd in unser Daily kam, meinte, geil, heute wieder den ganzen Tag Vorschusslage. Ich würde sagen, relativ neutral, wenn das hilft bei der Aussage.
Das hilft. Normalerweise werden Fördermittel häufig sehr, sehr bürokratisch wahrgenommen und nervig. Und wenn er schon mal nicht gemeckert hat, kann ich mir vorstellen, als du dich mit den IFB-Themen da befasst hast, mit dem InnoFounder, dass da vielleicht häufiger mal so...
Ja, geschimpft wie ein Rohrspatz, meinst du?
Das erinnert mich an den Spruch, nicht geschimpft ist, gelobt nur. Ja? Also wenn man nicht meckert, dann ist schon Lob. Wenn du so dann in deiner Rolle als Unternehmerin, ne? Du hast ja vorhin schon sehr begeistert auch über die Pläne für die Zukunft, Erbschaftssimulator beispielsweise, gesprochen. Passt für dich das Thema Fördermittel als laufender Finanzierungsbeitrag zu diesen zukünftigen Themen dazu oder wie siehst du für die Zukunft das Thema Fördermittel für euch?
Doch, in jedem Fall, weil wir bewegen uns ja auch in einem relativ risikoreichen Spannungsfeld, ne? Also weil alles, was, also gerade auch dieser Simulator und so, den gibt es in dieser Form nicht. Wir sind da tatsächlich, also wir bauen da Innovation. Wir müssen da in die Forschung auch rein. Ich denke, das sind alles förderfähige und würdige Themen, die wir da bearbeiten. Und Fördermittel ist für uns natürlich auch insofern interessant, weil wir da auch keine weiteren Investoren in erster Linie gleich wieder brauchen. Ne? Weil ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben schon total viele. Und das ist natürlich auch immer so ein Anteilsthema und. Und da ist tatsächlich anderes Money sehr interessant.
Das ist ein cooler Punkt. Also quasi ein Förderinstrument, Fördergeld als Ersatz für Investorengelder und nicht damit verbunden, dass man Anteile am eigenen Unternehmen noch zusätzlich abgeben muss.
Ja.
Plus wahrscheinlich bei einem Cap Table, wo eh schon 16 Parteien drauf sind, ohnehin eine Challenge, da auch noch weitere dazu zu holen. Okay.
Und würdest du sagen, okay, wenn du jetzt über Fördermittel nachdenkst, du hast irgendwo Bedenken, dass das nicht der richtige Weg sein könnte, oder wo du sagst, okay, das oder jenes, das wäre vielleicht schwierig? Lass auch gerne ehrlich sprechen, dafür sind wir da.
Ja, also vielleicht kenne ich mich dafür auch zu wenig mit Fördermitteln aus, aber ich bin tatsächlich, also ich glaube, das, was mich manchmal so ein bisschen vorsichtig stimmt, ist, ich habe mich auch mal mit so einem anderen Förderprogramm auseinandergesetzt, wie hieß denn das? Ach, so ein relativ großes, na, kommt mir bestimmt gleich wieder. Und da gab es schon relativ viele Regularien, bei denen, also das war eher so zukunftsgerichtet. Und das haben wir zum Schluss dann nicht gemacht, weil ich mich nicht so in so ein Konstrukt sperren lassen wollte, dass ich sage, ja, okay, ich verspreche, ich werde jetzt ganz viele Leute einstellen oder werde jetzt Folgendes als Nächstes machen. Ne? Also ich finde, man muss schon immer gucken, so kann man das wirklich auch bedienen. Ja. Was diese Forderung möchte, ne? Also es muss halt fair auf allen Seiten sein, ne? Also wenn das Konstrukt zu eng ist und ich merke, okay, als Gründerin so oder als Unternehmerin, nee, ich kann das nicht so im Vorfeld sagen, dass wir wirklich folgende Schritte als Nächstes machen oder folgende Einstellungen tätigen, weil das tatsächlich immer noch so ein bisschen agil bleiben muss, dann passt es nicht. Aber wenn die Rahmen total auf unsere Roadmap passen, dann auf jeden Fall. Dann ist es doch ein perfekter Match.
Mega, ja. Also da haben wir tatsächlich auch immer wieder so das Thema, wenn ich beispielsweise einem Investor sage, wir machen das genau so, der hat dann häufig keine Lust, das dann anders zu machen, weil das passt zu seinem Plan. Ich hatte das gerade auch wieder im Bekanntenumfeld. Da wäre es im Unternehmen eigentlich smarter gewesen, zwischenzeitlich zurückzurudern und teilweise Beratung zu machen, bis das Produkt fliegt, um das wieder zwischenzufinanzieren. Aber da hat der Investor gesagt, nee, alles oder nichts.
Ja.
Weil auch in einem Vertrag stand dann im Hintergrund drin, naja, wenn das Startup nicht klappt, dann gehen alle Assets zu mir über.
Ah ja, stark.
Das macht natürlich dann besonders Spaß. Und das ist bei so Förderprogrammen ein bisschen anders. Also handelt sich ja um Forschung und Entwicklung. Und diese Dinge können immer auch schiefgehen. Und ich kann immer auch leicht in eine andere Richtung pivoten und muss mich dann einfach mit den Projektträgern austauschen.
Ja.
Und in den meisten Fällen ist es so, dass man sagt, okay, ihr beschäftigt euch ja immer noch mit dem gleichen Thema. Man ändert den Fokus leicht von dem Programm, sodass es grob noch in die gleiche Richtung geht. Und in den meisten Fällen lassen die Leute das dann auch anpassen. Oder auch, wenn man sagt, okay, ich schaff's nicht, irgendwas zu entwickeln. Du hast gerade den Erbsimulator angesprochen, da steckt viel Algorithmik drin und so weiter. Vielleicht kriegt man das nicht hin, diese komplexen Gesetze in Algorithmen zu übersetzen oder das ist, I don't know. Dann treten dort technische Risiken ein. Und das ist was ganz Normales im Forschung- und Entwicklungsbereich, dass das dann auch mal nicht funktionieren kann. Weil wenn es diese Risiken nicht gäbe, dann wärst du wiederum nicht förderberechtigt. Also daher, das passt sogar sehr, sehr gut zusammen an der Stelle. Man muss an verschiedenen Stellen, das habe ich jetzt auch schon in Vorgängerfolgen ein paar Mal gesagt, ein bisschen aufpassen mit dem Thema Umsatz.
Ja.
Man darf eigentlich keinen Umsatz machen mit dem, was man entwickelt, während des Förderprogramms. Es gibt ein paar Disclaimer, wie man das trotzdem hinbekommen kann. Und die sind als Startup ganz, ganz wichtig mit reinzudenken. Wenn man die nicht mitdenkt, kann einem das echt auf die Füße fallen. Aber wenn man die mitdenkt, ist es an vielen Stellen kein Problem.
Ah ja, okay. Gut zu wissen.
Ja, wir haben die bei euch eingebaut.
Ja, das habe ich doch gehofft.
Aber das ist vielleicht auch eine schöne Gelegenheit, das so zu einer Abrundung zu führen mit deiner Erfahrung als Gründerin jetzt aus den letzten Jahren. Was würdest du anderen Gründern, die jetzt damit anfangen, in Bezug auf Innovation und Fördermittel vielleicht mit auf den Weg geben? Was ist für dich das Learning aus den letzten Jahren, wie du anderen empfehlen würdest, da ranzugehen?
Also ich würde in jedem Fall mir einen Partner suchen. Ich würde es nicht selbst machen, weil das kostet einfach viel zu viel Ressourcen. Gerade am Anfang braucht man die auch für andere Sachen, ne? Also als Gründer oder Gründerin. Und ich würde dann aber auch immer ganz stark auf die Kondition schauen. So, das ist, finde ich halt total wichtig.
Würdest du vor allem auf die Konditionen gucken an der Stelle oder sind dir so Themen wie eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Langfristigkeit an der Stelle entsprechend wichtiger oder ähnlich wichtig? Weil beispielsweise, wenn ich jetzt auf den Markt gucke, es gibt ganz viele, die schauen nur auf die Forschungszulage, weil das ist das einzige Angebot, was sie haben, und die werden ja ums Verrecken immer wieder die Forschungszulage verkaufen.
Ja.
Dafür sind sie sicherlich ein Ticken günstiger, eine Forschungszulage vielleicht, aber haben nicht die Gesamtentwicklung in deinem Unternehmen im Blick. Wie würdest du sowas bewerten?
Also die Forschungszulage ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, sowieso nicht für den Staat so interessant, weil da musst du ja erstmal sowieso Ausgaben gehabt haben, ne? Und um überhaupt Ausgaben zu haben, musst du ja erstmal überhaupt Geld haben. So. Also ich glaube, dass für Menschen, die gründen, sowieso erstmal andere Förderungen relevanter sind, so die vielleicht ein erstes Gehalt tragen und so, ne? Aber klar, natürlich, also die Reputation insgesamt wäre mir wichtig, und dafür gibt's, glaube ich, auch immer ganz gute Start-up-Gründer-Netzwerke, die sich gegenseitig auch die entsprechenden Partner empfehlen. Muss halt auch die richtigen Leute um dich herum scharen, am besten die ein, zwei Stufen schon weiter mit ihrem Startup sind, dass sie dir entsprechend gute Partner an die Hand geben können. Und klar, die Vielfalt der Angebote ist natürlich auch total wichtig, ne? Also klar gibt es Leute, die sich nur auf die Forschungszulage spezialisiert haben, aber dann gibt es vielleicht auch welche, also ich meine, wir haben das zusammen gemacht, ich habe mich aus unterschiedlichen Gründen, oder wir haben uns aus unterschiedlichen Gründen für euch interessiert und ihr seid für uns der richtige Partner, aber es gibt natürlich auch Startups, die viel kleinere Umsätze gemacht haben, bei denen ihr vielleicht sagen würdet, nee, bei so kleinen Umsätzen schlagen wir das Buch jetzt nicht auf, ne? Also, und dafür gibt es dann vielleicht wieder andere Partner, die dann unterstützen können, also.
Ja. Okay, sehr cool.
Aber grundsätzlich, wenn ich vielleicht grundsätzlich die Frage zum Gründen noch ganz kurz einen Satz mit reingeben kann. Also grundsätzlich beim Gründen wäre mein allererster Ratschlag sowieso erstmal zu gucken, mit wem man zusammen gründet, bevor man sich irgendwelche Partner sucht. Denn ich glaube, das ist tatsächlich das Allerwichtigste. Mit welch, weil Gründen ist wie heiraten so ein bisschen, ne? Also du bist dann erstmal
gebunden.
Du wirst erstmal, natürlich kann man das auch immer wieder auflösen und verändern. Das kostet aber total viel Zeit, Geld und Emotionen. Es macht total Sinn, im Vorfeld einmal zu schauen, mit wem man das zusammen macht und wer einen auch wirklich gut ergänzt. Ne? Eine Kopie von sich selbst braucht man dabei nicht.
Absolut. Dann schlage ich vor, wir haben am Schluss von unserem Podcast, und wir kommen jetzt so zum Ende der Folge, haben wir immer so 5 Fragen, die wir unseren Gästen stellen. Damit fangen wir gerne einfach mal an.
Ja.
Die erste Frage ist, was der prägendste Moment in deiner Reise war, in deiner Karriere war bisher? Ich kann es mir schon fast denken nach der Story vorhin, aber vielleicht ist es noch der eine oder andere.
Nee, es ist tatsächlich nochmal ein anderer. Jetzt muss ich aufpassen, weil es auch so ein bisschen heikles Thema ist. Ich werde es ein bisschen verschlüsselt und ich werde versuchen, mich kurz zu halten. Also ich hatte während meiner Fundraising-Zeit, die wirklich nicht einfach während Corona und nach Corona auch nicht, also ich meine, das Geld liegt gerade nicht auf der Straße, das wisst ihr ja auch, hatte ich die Möglichkeit in einem Business Angel Club, ihr kennt so die unterschiedlichen, jedes Bundesland hat einen Business Angel Club, dann gibt es auch nochmal für Deutschland einen, die Möglichkeit, Highly vorzustellen, und habe in der Pitch Night auch gewonnen. Das war, also ich gewinne ja übrigens auch so wahnsinnig gerne. So, und dann hatte ich dann auch unterschiedliche Business Angel, die interessiert waren, waren auch kurz vorm Ende der Runde, und da gab es eine Person, die gerne auch mitarbeiten wollte. Und dann war ich so, nee, wir suchen ja Investoren und keine Kollegen, ne? Aber danke fürs Angebot. Und dann ist irgendwie so eine merkwürdige Thermik entstanden. Also ich wurde an einem Freitagmorgen angerufen und meinte, ja, es gibt die Anklage, ihr seid in einer Insolvenzverschleppung Und diese Anklage betrifft dich, Helen, vor allen Dingen natürlich als Geschäftsführerin. Und es ist gerade eine Warnungs-E-Mail an alle Investoren rausgegangen. So, das war eigentlich tatsächlich mal der prägendste Moment, weil ich saß gerade im Stadtpark beim Triathlon meiner Tochter und dachte, wieso rufen mich die Leute? Ich habe einmal mir einen Vormittag freigenommen. Wieso habe ich 10 Anrufe in Abwesenheit? Mhm. Als ich dann beim 11. Mal rangegangen bin, war mir dann vollkommen klar, irgendwie die Hütte brennt. Und das war insofern prägend. Also erstmal sind natürlich alle Investoren abgesprungen. Dieser Verbund von Business Angel hatte sich vorher auch nicht die Mühe gemacht, es einmal zu prüfen, diese Aussage, sondern hat gleich eine Rundmail rausgeschickt. Das war natürlich schwierig, ne? Also es wurde Gott sei Dank gleich wieder alles eingefangen, weil einmal den Steuerberater gefragt, nee, sind nicht in der Insolvenzverschleppung, alles ist cool. Aber das war auf jeden Fall so der Moment, wo ich gesagt habe, ah, okay, so können Menschen auch sein. So, ja, interesting. Genau, also das war prägend. Am Ende ist es ja aber auch immer interessant. Es wendet sich ja immer alles dann so. Es ist ja so ein Oma-Spruch, ne? Also irgendwann weiß man immer, wofür es gut war. Und ich, wenn ich jetzt drauf gucke, denke ich, ah, ich weiß ganz genau, wofür es gut ist. Nee, ich habe nämlich jetzt nicht irgendwie so, ich habe jetzt dadurch die Partner und Investoren gefunden, die wirklich auch mit reingehen und sagen, ey, wir können dich auch inhaltlich unterstützen und keine Ahnung, ob die anderen das auch gemacht hätten. Ist ja auch vollkommen egal, sind ja auch nicht mit an Bord. Ja. Aber das war auf jeden Fall interessant. Meine Mentorin meinte damals, ja, andere können häufig auch schnell neidisch oder missgünstig werden. Das ist einfach so im Business. Ich kannte das bis dato nicht. Ich hatte eigentlich immer bis jetzt...
Schon auch eine krasse Story.
Ich hatte bis jetzt auch immer tatsächlich Glück und gute, also vielleicht auch, also mag auch Menschen grundsätzlich, ne? Ich gehe auch zu jedem, bin auch jedem gegenüber offen und habe keine Vorurteile. Hab somit auch echt wenig Konflikte bis jetzt in meinem Leben gehabt. Das war mal so ein richtig krasser.
Ja, danke
und der
fürs
hat
Teilen.
Auch wirklich so ein bisschen an mir gekratzt erst und dann jetzt aber auch schon wieder nicht mehr. Irgendwie ist es dann ja auch schnell wieder vergessen. Aber das war auf jeden Fall die...
prägender Moment.
Ja, und das Schönste danach war natürlich, als die Finanzierungsrunde übererfolgt, also wir haben dann noch mehr eingesammelt, als wir dachten, haben richtig coole Leute an Bord und konnten richtig gut durchstarten. Das war dann das Nächste, bin ich erstmal mit allen zusammen runter, unser Notar sitzt an der Palmaie, bin ich erstmal mit allen an Hafen
Notariat
anstoßen.
An der Palmaie?
Ja.
Okay.
Ja, weil da können meine ganzen
Investoren.
Ja, genau. Und unsere Investoren kommen ja meistens nicht aus Hamburg. Ne? Und dann kann man direkt runter an den Hafen Fischbrötchen essen. Ja. Wundern sich dann immer, gibt kein Champagner, sondern Bier. Irgendwas ist immer.
Schöne Tradition.
Ja, genau.
Sehr cool. Ellen, wenn du dir eine Superkraft aussuchen dürftest, welche würdest du wählen und warum?
Oh, eine Superkraft. Oh, ich hatte letztens so eine gute, aber. Glaube, ich befürchte so ein ganz kleines bisschen, alle wirklich richtig tollen Superkräfte würden mich auf lange Sicht langweilen, weil ich dann ja, also keine Ahnung, wenn ich so bei anderen Leuten in den Kopf gucken würde, ne, dann wüsste ich ja alles voll langweilig, dann könnte ich ja gar nichts mehr errätseln, erahnen und mir erarbeiten. Ich könnte jetzt sagen, ich würde gerne fliegen, aber so richtig gerne fliegen möchte ich auch nicht. Mir fällt gerade keine Superkraft ein, die ich gerne hätte. Aber falls mir gleich noch eine einfällt, sage ich sie euch.
Tipptopp.
Unsichtbar machen vielleicht? Mhm. Nee, auch nicht. Mhm. Wozu das? Wozu sollte man unsichtbar sein? Habt ihr eine Superkraft, die ihr gerne hättet?
Ja, ich habe in der letzten Folge, habe ich es tatsächlich verraten, oder ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge wir jetzt die Folgen veröffentlichen. Aber da habe ich gesagt, ich würde gerne in der Zeit reisen können.
Ah.
Weil dadurch hätte ich außerdem die Möglichkeit, quasi mehr oder weniger zu teleportieren.
Stimmt, das ist cool. Dann könntest du auch so Wettkönig werden.
Ja, auch Wettkönig.
Immer so in die Zukunft reisen und dann Lotto spielen. Was soll's?
Ja, also es bringt auf einmal ganz viele Möglichkeiten.
Ja. Ja, das ist schon interessant natürlich. So in der Vergangenheit.
Na, auch mal wirklich weit in die Vergangenheit, um da wieder Dinge zu lernen und ich glaube, da gibt es schon viele coole Sachen.
Ja, stimmt. Ist eine coole Superkraft. Weißt du, ich nehme deine Superkraft.
Ich schließe mich auch an.
Ja, und du, hast du noch eine
andere? Also unsichtbar wäre für mich schon auch interessant. Ja? Also ich mag die Harry Potter Filme und dieser Umhang, das finde ich schon cool.
Was würdest du denn unsichtbar gerne machen?
Na, ich wäre zum Beispiel in diesen Meetings, wo du erzählt hast von den Investoren, wo die dann da zündeln. Mhm. Das würde mich schon mal interessieren, da dabei zu sein. Ja.
Ja. Oh nee, da will ich nicht dabei sein. Ja. Da schicke ich dich dann mit deinem Umhang rein. Du erzählst dann alles.
Sehr schön. Was hast du zuletzt für ein Buch gelesen?
Also wie gesagt, ich buchstabiere ja und lese nicht so viel, aber ich habe tatsächlich gerade zwei Bücher, die ich seit 4 Jahren lese. das ist einmal, das eine lese ich schon so lange, dass ich den Namen vergessen habe. Das ist von Erik Wrede, das ist so ein Bestatter aus Berlin. Ich glaube, der war früher Musiker. Meine ich. Und der hat echt ein richtig cooles Buch über den Tod auch geschrieben, auch mit seinen eigenen. Der hat dann auch irgendwann für sich festgestellt, okay, ich bin zwar Musiker, aber habe irgendwie Bock, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und der beleuchtet das Thema Tod mal so ganz anders. Also das buchstabiere ich so vor mich hin. Und dann habe ich letztens geschenkt bekommen, das Buch, das heißt... Weil das Buch, was ich mir gewünscht hätte, dass meine Eltern es gelesen hätten oder
das
irgendwie sowas.
Das kenne ich auch, ja. Das habe ich jetzt auch am Wochenende erstmal wieder einem Kollegen empfohlen, der gerade ein Baby bekommen hat.
Ja, genau. Ja, meine Kinder sind ja schon groß. Das Kind schon im Brunnen gefallen, ein kleiner Spaß. Aber das finde ich tatsächlich ganz interessant, weil sich das mit einem selbst nochmal auf einer anderen Ebene beschäftigt.
Cool, fand ich auch gut.
Was haben wir noch für Fragen?
Eine haben wir schon gestellt mit dem wichtigsten Tipp, wenn jemand in dem Bereich anfangen würde.
Okay. Dann Abschlussfrage, Tobi.
Oh, juhu.
Abschlussfrage. Wie entspannst du dich nach einem langen Arbeitstag?
Also was ich jeden Tag mache?
Ja, oder regel mir vielleicht einmal die Woche. Oder wie kommst du runter?
Wie komme ich klar? Also ich bin... leider ein Mensch, der nicht so gut alleine sein kann. Also ich sitze nicht irgendwo und meditiere, wobei ich auch sehr gut meditieren kann, aber eher morgens. Ich bin eigentlich am liebsten mit meinen Freunden und mit meiner Familie zusammen. Also ich esse total gerne. Ich trinke auch gerne mal ein Gläschen Wein. Und das ist eigentlich das, also so Kommunikation mit den Menschen, die ich liebe, ist das, was mich erdet total.
Das ist doch ein schöner Abschluss.
Absolut.
Ja.
Dann gibt es jetzt im Anschluss noch das Förderprogramm der Folge. Und dann sagen wir schon mal vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst, Helen.
Vielen Dank für die Einladung.
Es war mir eine Freude, auch mal über so ein ernstes Death-Tech-Thema zu sprechen.
Ja. Man muss es ja auch nicht immer so ernst nehmen. Ne? Also absolut. Es geht ja nur darum, dass man sich damit beschäftigt und schaut, welche Möglichkeiten man dadurch bekommt.
Absolut. Vielen Dank.
Großartig. Vielen Dank, Helen. Dankeschön.
Danke auch.
Das Förderprogramm dieser Folge ist schon häufiger vorgekommen. Es ist das Forschungszulagengesetz. Das ist tatsächlich eines unserer absoluten Lieblingsförderprogramme, denn dort erhalte ich rückwirkend in der Regel 25% der Personalkosten wieder und 15% der Auftragskosten. Wenn ich entweder nur rückwirkend gebe, es ungefähr April 2024 oder nach vorne denke, kriege ich 35% der Personalkosten und 24,5% der Auftragnehmerkosten und sogar noch anteilig ein bisschen was von Investitionskosten, die abschreibungsfähig sind. Und das Geniale an diesem Förderprogramm ist es, dass ich es rückwirkend beantragen kann. Es ist eines der ganz, ganz wenigen Förderprogramme, wo das funktioniert. Normalerweise muss ich mal einen Antrag stellen, der muss beschieden werden. Und wenn der positiv beschieden ist, dann darf ich mit der Umsetzung erst beginnen. Hier geht das Ganze rückwirkend, ungefähr 4 Jahre. Wird ein bisschen hier und dort ausgelegt, aber in der Regel sind das 4 Jahre. Die ich das rückwirkend beantragen kann und ist damit zum einen ein super Fallback-Programm und ein super Programm, um damit reinzustarten. Prinzipiell ist alles förderfähig, was irgendwo mit technischen oder wissenschaftlichen Risiken verbunden ist. Man muss das noch ein bisschen weiter ausdifferenzieren. Aber dadurch ist es ein sehr umfassendes Förderprogramm, wo sehr, sehr viel reinfallen kann. Genau, das ist das Forschungszulagengesetz. Es gibt, da bitte aufpassen, es gibt viele Berater, die sagen, sie machen nur das Forschungszulagengesetz. Passt da bitte auf. Das Forschungszulagengesetz ist ein super Förderprogramm. Es ist aber nicht das Förderprogramm, was immer und überall das Beste ist. Also prüft das, stellt gerne die Frage, hey, welche Förderprogramme gibt es denn noch? Was könnte ich denn noch machen? Dass man dort auf alle Fälle eine umfassende Beratung erhält.
Vielen herzlichen Dank, dass du den Innovation Booster Podcast von Consider Funding angehört hast. Wir hoffen, dass du wertvolle Einblicke und praktische Tipps mitnehmen konntest. Abonniere unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen und freue dich darauf, dass wir dir die nervige Arbeit an Fördermittelanträgen abnehmen für ein besseres Morgen. Bis zur nächsten Folge.